grüße Sie. Mein Gast heute ist der Musiker Peter Freudenthaler. Können Sie schätzen, wie oft Sie in Ihrem Leben Lemon Tree gesungen haben?
Hallo. Sehr, sehr oft. Und es vergeht auch kein Tag, an dem ich nicht einmal auf diesen Song angesprochen werde. Aber um die nächste Frage gleich vorweg zu beantworten, ich singe es tatsächlich immer noch gern, weil egal, wo ich hinkomme, überall kennen die Menschen dieses Lied und das ist ein ganz großes Geschenk.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Peter Freudenthaler. Pflanzt du uns den Zitronenbaum ins Ohr?
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wie ist Ihre Strategie, wenn Sie sagen, Sie singen das immer noch so gerne? Also ich überschlage mal 30 Jahre, vielleicht 100 Auftritte im Jahr, mal vielleicht auch ein bisschen mehr, aber dann wären das 30.000, 35.000 Mal. Wie ist die Strategie, dass einem das dann nicht irgendwann mal buchstäblich zum Hals raushängt?
Also A, hatte ich noch nie eine Strategie und habe mir auch nie großartig Gedanken gemacht über das, was ich tue. Ich bin so ein Mensch, der einfach das genießt, was er tut und habe das große Glück, ein Lied im Gepäck zu haben, das mir immer noch Spaß macht nach all der Zeit. Und da muss ich auch gar nicht heucheln oder so tun, als ob. Es ist tatsächlich so und ich glaube, jeder, der Musik macht und vielleicht irgendwann mal davon geträumt hat, einen Hit zu schreiben, kann das nachvollziehen, dass es ein ganz großes Geschenk ist, wenn du, egal wo du hinkommst auf dieser Welt, dein Lied singst und alle Leute kennen das. Das war ja mal nur bei mir ganz klein und dann ging es irgendwie hinaus und das genieße ich jedes Mal wieder.
Aber trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch Mein Leben als Zitronenbaum, dass Sie auch schon mal den Text vergessen haben. Und zwar während eines Auftritts.
Ja, das war tatsächlich in Südafrika. Da habe ich angefangen nachzudenken. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist das Schlimmste, was man machen kann im Leben. Nachdenken. Mein Vater hat zwar immer zu mir gesagt, zuerst denken, dann reden. Aber beim Musikmachen ist es schon echt wichtig, dass man nicht drüber nachdenkt, wie geht der nächste Vers los. Weil dann hat man schon verloren, dann fällt er einem nicht ein.
Aber erzähl, so also es war da. Südafrika?
Genau.
Und Sie stehen auf der Bühne, erste Strophe ging noch. Und dann Blackout? Oder?
Ich weiß nicht mehr, an was es lag. Durch irgendwas muss ich abgelenkt gewesen sein und habe dann einfach kurz überlegt, wie geht's denn weiter? Und dann ging es schon weiter und dann musste ich dann improvisieren. Ich habe dann irgendeinen Kauderwelsch halt gesungen. Das hat sicherlich auch noch niemand gemerkt, aber war trotzdem ein denkenswürdiger Moment.
Und das war das einzige Mal oder ist es öfter vorgekommen in den letzten 30 Jahren?
Bei anderen Songs ist es schon öfter vorgekommen, bei Lemon Tree nicht. Und ja, aber der ist im Prinzip in meine DNA inzwischen eingebrannt. Also da kann man, ich glaube, selbst wenn ich gestorben bin und man klopft nochmal am Sarg und ich stehe nochmal auf, singe ich den Song.
Die Frage nach dem Grabstein würde man vielleicht erst ein bisschen später stellen, aber da könnte ja auch, oder wird es eine Beerdigung unter einem Zitronenbaum? Da gibt es Baumgräber sind doch jetzt schwer angesagt, aber Zitronenbäume sind hier so selten.
Ja, ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken über meine Bestattung gemacht.
Lemon Tree, 30 Jahre eben her, 1995 war das. Muss man Ihr Leben tatsächlich unterteilen in die Zeit vor Lemon Tree und die Zeit mit Lemon Tree?
Da kann man schon eine Unterteilung machen. Wobei, ich werde ganz oft gefragt, was war denn der glücklichste Moment in deinem Leben? Und ich hatte durchaus auch schon ganz große Glücksmomente vor dem Lemon Tree. Das hat natürlich vieles geändert, beruflich, mit der Band, dass wir auf einmal professionell unterwegs sein konnten durch diesen Hit und den Erfolg auch mit dem dazugehörigen Album. Aber mein Leben hat sich jetzt nicht so rudimentär verändert durch diesen einen Song. Das hat mir natürlich beschert, dass ich tatsächlich jeden Tag irgendwann mal damit konfrontiert werde und hat auch dazu geführt, dass ich schon immer gesagt habe, sollte ich mal ein Buch schreiben, wobei das nicht mein Plan war, dann nenne ich es Mein Leben als Zitronenbaum, weil das einfach, ich dachte, das ist ein schöner, ironischer Unterton und dass es dann tatsächlich so weit kam, dass ich jetzt ein Buch habe, das ist anderen Umständen geschuldet.
Da nochmal zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Was war denn in der Zeit vor dem Welthit besser als jetzt?
Besser war es nicht, aber es war auch schon gut und ich hatte ja auch schon Bands davor und hatte tolle Erlebnisse in meinem Leben. Ich habe eine Ausbildung als Klavierbauer gemacht, ich habe 2 Jahre lang im Altersheim gearbeitet als Altenpflegehelfer und das waren auch alles Dinge, die mich erfüllt haben, die mir viel Spaß gemacht haben.
War es entspannter und ruhiger vielleicht jedenfalls in den ersten Jahren, als dann mit dem Welterfolg die Maschine so richtig zu laufen anfing?
Also entspannter war es allemal als die ersten paar Wochen in diesem Pop-Olymp. Das war schon so ein bisschen beängstigend am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe mich auf der einen Seite darüber gefreut, dass es plötzlich eine Vision gab, dass man tatsächlich davon leben kann. Und natürlich haben wir uns alle ganz wohl gefühlt, mal so kurz als Popstars in Erscheinung treten zu dürfen. Aber es war mit unglaublich viel Stress verbunden, dann mit so vielen Unsicherheiten. Kleines Beispiel, wir haben hier im Feuerwerk in München gespielt vor 20 Zahlen Zuschauern und ein Jahr später standen wir in Leipzig im Gewandhaus auf der Bühne bei der Bambi-Verleihung und haben von dem Prinzen das Bambi überreicht gekriegt und ich stand vor einer Wand aus Prominenz und musste plötzlich eine kleine Dankesrede halten. Da war ich komplett überfordert damals damit. Und so war es halt auch im Alltag dann, dass man plötzlich schwand die Anonymität und man wurde erkannt und konnte sich nicht mal ganz so frei bewegen in der Öffentlichkeit. Da muss man zuerst mal umgehen lernen damit.
Und jetzt ist es tatsächlich passiert, dass Sie ein Buch geschrieben haben, eine Autobiografie. Mit welchen Gefühlen haben Sie sich da hingesetzt und die jetzt notiert? Sind Sie ein guter Erinnerer?
Ich kann mich schon ganz gut erinnern. Ich habe aber teilweise tatsächlich auch Tagebuch geschrieben gehabt. Und mein Ziel war es, wie ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich nicht ein Buch zu schreiben, aber auf mich kam ein Verlag zu, hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und mein erster Gedanke war, wer will ein Buch von mir lesen? Dann heißt er nachher noch, jetzt schreibt er auch noch ein Buch, der mit seinem Lemon Tree. Und dann kam mir aber in den Kopf, ach, wenn meine Eltern oder meine Großeltern ein Buch geschrieben hätten, das fände ich schon ziemlich cool, weil die leben nicht mehr und ich kann die einfach ganz viele Dinge nicht mehr fragen. Die ich nicht mehr rückerinnere. Die haben mir zwar ganz viel erzählt, aber ich habe oft in meiner jugendlichen Überheblichkeit dann gesagt, oh Oma, das hast du mir schon 100 Mal erzählt. Heute würde ich sie gern nochmal erzählen hören. Und da ich selber Kinder habe und vielleicht auch mal mehrere Enkel oder Urenkel, dachte ich mir, okay, ich lasse mich auf dieses Experiment ein und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, bei Popstars geht man ja manchmal teilweise automatisch davon aus, dass sie sich vermutlich an vieles nicht mehr erinnern können, wegen zu viel Sex und Drugs und Rock'n'Roll oder so. Aber das
es gibt durchaus die eventuellen Möglichkeiten, dass ich auch ein paar Dinge vergessen habe, aber an die erinnere ich mich ja dann glücklicherweise nicht mehr.
Also gut, dann reden wir in der Stunde nicht über das, was Sie vergessen haben, sondern über das, was Sie aufgeschrieben haben, über Ihr Leben in dem Buch Mein Leben als Zitronenbaum. Und hören ein bisschen Musik. Auch Musik, die auch mit Ihnen viel zu tun hat. Natürlich hören wir nachher Überraschung Lemon Tree, haha, klar. Aber jetzt was anderes, bin gespannt, was Sie gleich danach dazu sagen, wenn der Boss jetzt loslegt.
Sehr schön.
Down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down to the river, and into the river we'd dive. Oh, down to the river we'd ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. We went down to the river, and into the
thank you. job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been no work on account of the economy. And all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now them memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it
Bruce Springsteen, The River. Warum haben wir das gespielt, Peter Freudenthaler?
Weil wahrscheinlich, weil ich ein Buch davon geschrieben habe und im Vorgespräch davon erzählt habe, dass Bruce Springsteen ein Wahnsinnskünstler ist. Und ich bin jetzt kein allzu großer Fan seiner Musik, aber er als Typ, wenn man ihn mal live erlebt hat, das ist schon, das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Ich war vor 2 Jahren auf dem Hockenheimring mit meinem Sohn beim Konzert. Mein Sohn war damals noch 20 und auch der, obwohl er eigentlich nichts von Springsteen gekannt hat, war total begeistert. Das ist so ein Typ, mit dem wird man anschließend gern noch ein Bier trinken gehen.
Das ist eine Version von 1979, da waren Sie 16. Lief das damals schon bei Ihnen?
Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, also speziell The River habe ich, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, als ich den das erste Mal gehört habe. Und da hat mich nicht mal der Song so sehr berührt, sondern mehr diese Anmoderation, diese Ansage von ihm, wo er...
Die war jetzt nicht dabei, Minuten und vorher.
Genau, ja, das lohnt sich wirklich, das mal anzuhören. Das ist für mich eine der großartigsten Songansagen, die je gemacht wurden. Eine sehr bewegende, wo man echt Tränen in die Augen kriegt, weil er berührt da unglaublich mit dem, was er erzählt.
Und welche Poster hingen sonst bei Ihnen in Neuhausen im Baden-Württemberg über dem Bett?
Susi Quattro.
Oh,
aha. The Sweet, Smokey, all das, was damals so in der Bravo war. Also ich habe auch die Bravo gelesen, als ich 13, 14 war. Und das war für mich, wenn man aus so einem Dorf kommt, wie so ein Tor zur Welt. Und
gab es Ende 70er Jahre irgendeinen 13, 14-Jährigen, der die Bravo nicht gelesen hat?
Das weiß ich nicht, aber ich habe definitiv dazu
gehört. Alle? Ja. Also es war ein Zentralorgan der Jugend.
Ja, es war Wahnsinn, was das da auch für eine Macht hatte damals. Ne? Mhm. Auch in der Zeit, als es bei uns losging, war die Bravo schon noch ein machtvolles Medium. Inzwischen ist sie, glaube ich, eher so unter ferner Liefen eingeordnet. Ne?
Ja, aber das war damals halt wirklich ganz entscheidend. Also Bildung in jeder Richtung.
Definitiv, ja.
Konnte man da finden.
Ich habe die auch wirklich, ich glaube, das ist die einzige Zeitschrift, die ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen habe.
Jetzt haben wir genug Werbung für die Bravo
gemacht. Ja.
Wie ist denn Ihr Vater aus Wien überhaupt da ins Schwabenland gekommen?
Oh, über viele, viele Umwege. Der ist als 17-Jähriger nach Berlin gegangen, 1934. Da kam aus einer relativ armen Familie. Der Papa war Taxifahrer in Purkersdorf bei Wien. Ein paar Geschwister, zwei Schwestern, zwei Brüder. Und dann hat es ihn, den jungen Franzi, in die große, weite Welt gezogen. Und in Berlin, ich kann gar nicht mal alles sagen, was er da gemacht hat, müsste ich ihn selber tatsächlich auch noch fragen, wenn es noch ging. Aber da hat er relativ schnell eine Frau kennengelernt, ist als junger Mann mit 20 Papa geworden. Von einem Jungen, den ich erst vergangene Woche in Berlin getroffen habe, mein Halbbruder Kurt, der 87 ist inzwischen.
Aber nicht zum ersten Mal getroffen, sondern
Sie kennen den kenne ich schon. Ja, das war auch nie ein Geheimnis. Mein Papa hat da immer mit offenen Karten gespielt. Und mein Bruder hat sich immer drüber amüsiert, hat er mir auch vergangene Woche wieder erzählt, dass ich, wenn er zu Besuch kam zu uns, immer Onkel Bruder zu ihm gesagt habe, weil ich das als Kind nicht einordnen kann, dass ein Erwachsener mein Bruder ist.
Aber die Musikleidenschaft kommt eher von der mütterlichen Seite, oder?
Ja, also mein Papa hat mal Geigenunterricht gehabt, hat aber das Geld für den Geigenunterricht ins Kino getragen, bis es irgendwann rauskam. Und soweit ich mich erinnern kann, war er auch sangestechnisch nicht ganz so in Form. Nee, das kommt eher so von der mütterlichen Seite. Ich hatte einen Urgroßvater, der als Chorkomponist sehr erfolgreich gearbeitet hat und so alte Chöre geschrieben hat, wie Grüß mir die Rebenvater rein oder Weihnachtsglocken. Und das ist schon eher so die mütterliche Seite, die mich da geprägt hat.
Und wann und wodurch ist Ihnen klar geworden, dass Sie Ihr Leben mit Musik verbringen müssen?
Ich kann mich nicht an irgendeinen ganz speziellen Moment erinnern. Ich weiß nur, dass ich schon immer gern gesungen habe. Schon als kleines Kind habe ich Musik einfach geliebt und habe immer gesungen. Meine Eltern wurden auch immer zugetragen, so jetzt ist euer Sohn wieder durchs Dorf gelaufen, hat wieder lauthals gesungen. Und dann war mein erster Held, war Heintje, als ich 4 Jahre alt war. Und das war so die erste Musik, die mich richtig berührt hat. Vorher war es Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Das war mein erster Hit, den ich immer wieder hören wollte. Und dann kam Heintje mit Mama und mit Oma so lieb und wie es alles hieß. Mhm. Und da hatte ich schon tatsächlich meiner Mutter damals immer wieder gesagt, ich will auch mal Sänger werden.
Ja, und dann bis zur ersten Band warst du dann nicht mehr so warm. Also ja, 13, 14 oder wie alt waren Sie?
Mit 4 Jahren ist, ich war 15 mit der ersten Band.
Ja.
Mit 4 Jahren ist aber...
Naja, gut, 11
Jahre. 15 sehr weit entfernt.
Okay. Ne? Aber es war ein stringenter Weg dann wenigstens. Gab es denn dann irgendwann mal auch mal so dieses klassische, jetzt lernen erstmal was Anständiges von den Eltern?
Naja, meine Mutter hat zu mir schon gesagt, also du, nur Sänger, die haben mich schon immer unterstützt in meinen Vorhaben, aber nur Sänger werden, meinte sie, das ist nichts, da solltest du schon auch ein Instrument spielen können. Guck dir den Udo Jürgens an, der kann Klavier spielen. Mhm. Und der schreibt seine eigenen Lieder und das schien mir dann schon einleuchten. Dann habe ich klassischen Klavierunterricht gekriegt mit 7 Jahren, habe da auch mehr oder weniger so halbfleißig geübt. Ich habe ein großes Manko in meinem Leben gehabt, dass ich immer so mit ein bisschen Überheblichkeit dachte, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will gerade nicht. Und ich habe dann lieber Fußball gespielt als Klavier geübt. Mhm. Wollte auch tatsächlich 1974, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde, ebenfalls Fußball-Weltmeister werden. Ach. Bin dann in die C-Jugend eingestiegen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mein Talent nicht ausreicht. Und
dann doch lieber zurück zur Musik.
Ja, und dann war ich auf einem folgenschweren Konzert, mein erstes Rockkonzert bei Status Quo in Sindelfingen Messehalle und da war es um mich geschehen. Und danach, unmittelbar danach habe ich mit einem Klassenkameraden die erste Band gegründet.
Das mit der Schreinerlehre klingt dann erstmal nach nicht unbedingt stringent, aber hat trotzdem was mit Musik zu tun.
Ja, das war eher so, ich hatte diverse Ferienjobs gemacht, habe bei Mercedes mal gejobbt und meine Eltern waren auch nicht besonders vermögend. Das heißt, ich musste neben dem Taschengeld, wenn ich mal was leisten wollte, schon irgendwie so Ferienjobs machen und habe dann alles Mögliche gemacht im Sägewerk, in der Schmuckfabrik und eben auch bei Mercedes. Und als dann das Abitur immer näher rückte und klar war, ich muss dann irgendwann vielleicht auch mal mit Ruf erlernen oder so, was für mich ganz weit weg entfernt war, dann hat mir meine Mutter nochmal einen Tipp gegeben und sagte, lern doch Klavierstimmen. Wenn zu uns der Klavierstimmer kommt, der ist eine Stunde da, der kriegt 100 Mark. Wenn du 4 Klaviere stimmst am Tag, das wäre ein schönes Gehalt. Ja. Genau. Das schien mir ganz einleuchtend. Und dann wollte ich eigentlich zuerst Klavierstimmer lernen, aber von überall abgeraten gekriegt. Da hieß es dann nur, Klavierstimmen bringt nichts. Das sollte man schon auch wissen, wie man eine Taste repariert oder mal eine Seite tauscht. Das schien mir einleuchtend. Und da habe ich geguckt, ob ich eine Stelle als Klavierbauer kriege, eine Klavierbauerausbildung anfangen. Und hatte dann an meiner allerletzten Adresse, die ich angefahren habe, Glück. War dann ausgerechnet bei Bechstein.
Wollte gerade sagen, es war vielleicht die allerletzte, aber nicht die allerschlechteste Adresse.
Nee, das war
Bechstein, Flügel,
Ja, ich habe auf Klavieren gelernt, nicht auf Flügel. Okay. Bechstein war damals so dezentralisiert. Die Flügel wurden in Berlin gebaut, kleine Stutzflügel in Karlsruhe und in Eschelbrunn bei Heidelberg die Klaviere. Und da bin ich damals vorgefahren und habe beim Chef geklingelt, Frechheit siegt. Und der hat mir dann gleich gesagt, Sie können bei uns anfangen, aber erst nächstes Jahr machen Sie zuerst ein Jahr Schreiner. Das verlange ich von Ihnen, dann kriegen Sie die Lehrstelle.
Und so war eben die Schreinerlehre auch mit inkludiert in eine quasi musikalische Ausbildung.
Ja, und ich bin dem nach wie vor ganz arg dankbar, dass er das von mir verlangt hat, weil ich so viel gelernt habe in diesem einen Jahr Schreinerausbildung und das auch eine große Leidenschaft von mir geworden ist, Holzbearbeitung. Mhm. Ich habe wirklich so von Hand hobeln gelernt und sägen und anreißen. Und
was ist Ihr aktuelles Projekt?
Aktuell muss ich das inzwischen verrottete Baumhaus meiner Kinder wieder abreißen.
Aber abreißen?
Also abreißen, ja. Aber da steckt ja durchaus...
Dafür hätte es keine Schreinerlehre gebraucht.
Nee, dafür hätte es keine Schreinerlehre gebraucht.
Und am Klavier ist dann auch Jahre später Lemon Tree entstanden.
Mhm, genau.
Erzählen Sie die Geschichte. Sie haben sie schon 100-mal erzählt.
Egal.
Und zum 201. Mal. Wie war das?
Ich saß in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Bauernhof, auf dem Aussiedlerhof in Neuhausen und habe Zeit gehabt, weil ich auf meine Freundin gewartet habe. Wir waren verabredet. Die kam ein bisschen später und dann habe ich einfach so rumgeklimpert, rumimprovisiert und war bei einem Stück von Graham Nash. Chicago heißt es. Und es hat so eine Bewegung in sich, wo so won't you please come to Chicago? Und das war so diese Grundbewegung und ich habe dann immer mal wieder hier ein bisschen in die Richtung gespielt und in die. Und auf einmal bin ich von diesem F-Moll aufs C-Moll und es war wie ein kleines Wunder. Es war auf einmal kam diese Melodie und der Refrain und der Lemon Tree war mit dabei und es ging alles ganz, ganz schnell und ich war selbst überrascht von der Geschwindigkeit, wie das passiert ist. Es war ich benutze solche Vokabeln eigentlich nicht so gern, aber es war echt ein magischer Moment. Und dann kam eine Freundin, ich habe es ihr gleich vorgespielt und die sagte zu mir, das ist ein Hit.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree.
Und da war also von Anfang an klar, das ist ein Hit, ja?
Oder irgendwie, naja.
Denkt ein Komponist das nicht eigentlich, oder ein Songwriter das nicht eigentlich bei jedem Stück, hey, das ist jetzt was Großes?
Nee, denkt, also so bin ich noch gar nie rangegangen an Songschreiben. Ich freue mich immer, wenn ich eine Idee habe, die mir einfällt, und zuerst gefällt die ja mal nur mir, und da habe ich auch gar nicht den Anspruch, dass sie der ganzen Welt gefallen muss. In dem Fall war es halt so, dass es schon erstaunlich war, weil dann nicht nur Jette, meine damalige Freundin, dass die gesagt hat, das ist ein Hit, sondern am nächsten Tag bin ich zu Volker ins Studio, meinem Kompagnon, der sagte auch gleich, oh, lass uns gleich aufnehmen, das ist ein Hit. Das hat man aber so dahergesagt, da ja. War nicht klar, dass ja, es so ein Hit werden würde. Ja,
aber ich meine, trotzdem ist die Erfolgsgeschichte dieses Songs ja eine mit Verzögerung. Wie Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch Mein Leben als Zitronenbaum, der lag schon einige Zeit rum, war sogar schon x-mal im Fernsehen und hat nicht gezündet.
Na, x-mal im Fernsehen war er nicht. Das war so ein Derivat von einer Geschichte. Wir hatten einen Wettbewerb bei C&A, Young Collection, gewonnen mit einem Song, den wir vorher schon als Single ausgekoppelt hatten, Wild Days. Und im Zuge dessen durften wir ein Video drehen in Jülich bei Düsseldorf. Das war ein 20-sekündiges Video. Das wurde dann, das war der Preis, ausgestrahlt auf MTV, Viva und RTL 2 damals, insgesamt 20 Mal. Mhm. Und im Zuge dessen hatten wir den Produzententeam, Lemon Tree war da gerade frisch entstanden, den Song auch in die Hand gegeben, und die haben dann kurzerhand einen Damenmodeclip damit unterlegt. Das heißt, der lief auch 20 Mal in so einer Modewerbung für 20 Sekunden oder so.
Aber hat keiner gemerkt oder ist nicht gezündet, und dann auf einmal geht die Rakete ab. Was ist die Erklärung dafür?
Hat keiner gemerkt. Na, die Erklärung dafür ist, dass wir in Karlsruhe-Haxfeld ein Konzert gespielt haben. Da war ein Moderator von SWF 3 damals noch da, Matthias Matuschik, den man hier auch
Kollege
kennt. Ne?
Auch von Bayern 3 lang gewesen.
Genau, ja. Und der war auf dem Konzert, und mit dem sind wir anschließend noch bis frühmorgens um 4 Uhr in eine Kneipe gegangen und haben gesoffen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ach, wisst ihr, ich spiele es, auch wenn ich es nicht darf, ich spiele es jetzt einfach mal. Dann hat er es gespielt und rief unmittelbar danach bei uns an und sagte, oh, es ist der Hammer, es haben über 100 Leute angerufen, wollten wissen, was das für ein Song ist. Das war der Startschuss von allem.
Und dann geht's durch die Decke auf allen Sendern, in allen, ja, und dann gab's die CD nicht zu kaufen? Was ist denn passiert?
Wir hatten damals ein kleines Label, Town Music hieß es. Wir waren eine unbekannte Band. Eine unbekannte Band kriegt in der Regel nur ein kleines Label und nicht gleich irgendwie so ein Major-Deal. Und die hatten natürlich auch nicht damit gerechnet, dass da auf einmal so eine große Nachfrage entsteht. Die haben da, was weiß ich, 1000 Stück davon pressen lassen. Und ich habe zu der Zeit witzigerweise in Karlsruhe in einem Musikhaus Klaviere gestimmt im Keller. Mhm. Und oben drüber war die CD-Abteilung. Und die Doris Gutknecht aus der CD-Abteilung, die kam dann ständig runter und sagte, Peter, jetzt war schon wieder jemand da, wollt ihr eure CD kaufen? Ihr müsst gucken, dass ihr die in die Läden stellt. Ich habe dann gesagt, wir haben aber keine Plattenfirma.
Und nur noch mal zur Erinnerung, 95, da gab es auch die Brenner noch nicht, ne?
Da gab es noch keine
CD. Sonst hätten wir es ja selber machen können oder so.
Ja, ja, ich glaube, das selber zu machen, da hätten wir den ganzen Tag gebrannt. Ja. Aber ja, da hat man dann schon gemerkt, es entsteht auf einmal eine Nachfrage, und das hat dann auch die Industrie gemerkt, und auf einmal standen sie alle da, die uns vorher abgelehnt hatten, die großen Majors, und alle wollten einen Deal, und dann haben wir mit der Intercord einen Vertrag abgeschlossen. Die haben ganz schnell gemacht, haben dem Town Music die Rechte abgekauft, und dann ging es ganz schnell.
Wie viel, jetzt sind Sie seitdem oder auch vorher schon in dem Geschäft und kennen das so gut wie wenig andere wahrscheinlich ungründig. Was würden Sie sagen, wie viel ist, was den Erfolg ausmacht, ist Marketing? Wie viel ist Glück einfach des richtigen Zeitpunkts? Und wie viel ist wirklich Genie?
Ach, ich würde nicht so weit gehen, Genie zu sagen.
Gut, aber Sie wissen, was ich meine. Kunst.
Ja, das ehrt mich sehr. Aber ich würde mal sagen, dass der Song schon mindestens 50% der Miete war. Sonst würde er heute nicht noch tatsächlich überall in den Gehörgängen kreisen, mhm, und auch junge Menschen noch so ansprechen. Da scheint schon eine gewisse Magie in dem Lied drin zu sein. Aber natürlich, es gibt sicherlich ganz viele Lieder, die eine Magie in sich tragen, die aber nie in der großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Marketing gehört auch dazu. Wir hatten dann das große Glück, dass die Intercord dieses Thema wirklich phänomenal umgesetzt hat. Die haben dann wirklich dafür gesorgt, dass die Dinger gepresst wurden, dass es in den Handel kam, die entsprechenden Promo-Aktivitäten in die Wege geleitet. Ich würde mal sagen, der Song mindestens 50% und das andere halbe, 25 jeweils.
Okay. Man muss fairerweise dazu sagen, es waren auch nicht alle begeistert spontan. Also speziell Ihnen hat ein Kritiker mal bescheinigt, das Charisma eines Sachbearbeiters bei der Kfz-Zulassungsstelle.
Ja.
Und er meinte das nicht nett, was Kfz-Zulassungsstellen angeht. Fürchten wir.
Er meinte das sehr despektierlich. Ja, und es hat mich damals auch echt furchtbar getroffen.
Wie steckt man das weg?
Also inzwischen kann ich drüber lachen. Ja. Ich habe es ja auch im Buch beschrieben. Aber das war schon so ein Moment für uns alle. Bis dato, bis dieser Musikexpress, im Musikexpress stand es drin, rauskam, waren wir echt auf so einer Wolke, sind geschwebt und alle fanden uns toll und jeder hat uns auf die Schulter geklopft. Und dann war dieses Konzert in Zwingenheim, wo der Musikexpress auf dem Tisch lag. Unser Manager hatte ihn
damals gekauft. Also auch, muss man heute auch erklären, auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, auch ein Zentralorgan damals, jetzt nicht direkt genau mit der gleichen Zielgruppe wie Bravo, aber eben gibt's, speziell für Musik, gibt es noch, weiß ich nicht.
Gibt es immer noch, soweit ich weiß, aber hat nicht mehr diese Bedeutung.
Aber war damals ganz wichtig und da stand
genau
das drin.
Und das war einfach so, wenn du kredibel sein wolltest, dann war ein guter Artikel im Musikexpress schon wichtig und da stand halt einfach drin, unser Basser sieht aus wie einer von Schürzenjägern und mir dieses Charisma, das...
Ja, ja, aber immerhin hat es sich so getroffen, dass sie es jetzt 30 Jahre später noch gewusst haben überhaupt und wieder rausgekramt haben für das Buch. Also es scheint ja doch, der Stachel ist offensichtlich immer noch da gewesen irgendwie.
Na, also gestachelt hat es mich tatsächlich nicht mehr. Ich kann sogar heute drüber schmunzeln, weil der eigentlich ganz gut geschrieben war, dieser Artikel. Ja. Jetzt, das Blöde war halt, dass wir irgendwie das Zentrum dieses Artikels waren.
Es war aber ja nicht nur die Kritik, die da plötzlich kam, sondern ja auch in die andere Richtung. Plötzlich Popstar, Sie haben es erzählt. Eigentlich Klavierstimmer, Bauern, eigentlich haben Sie übrigens eigentlich studiert, Medientechnik zu dem Zeitraum.
Ja.
Und plötzlich Popstar. Sind Sie darauf irgendwie dann von der Plattenfirma, von irgendwelchen Managern oder wie auch immer vorbereitet worden mit all den positiven und negativen Facetten?
Nee, überhaupt nicht. Wir sind wirklich ins kalte Wasser gefallen, muss man schon fast sagen. Und ja, so im Nachhinein wäre es mit Sicherheit nicht schlecht gewesen, mal so die eine oder andere Unterrichtsstunde gehabt, was es angeht. Wie sitzt man in einem Interview? Wir waren ja alle komplett überfordert, also Volker und ich, mein Gitarrist und ich, wir hatten 2 Jahre zuvor unser erstes Radiointerview bei so einem kleinen Lokalsender in Böblingen und haben uns dann abends zuvor getroffen, haben uns gegenseitig Fragen gestellt.
Geübt.
Ein bisschen geübt,
toll.
Genau.
Toll. Also es ging von 0 auf 100 und dann war auch keine Zeit,
klar, und dann
keine
da muss
Zeit
ich sagen,
mehr irgendwas zu lernen. Dann
um nochmal auf den Artikel zurückzukommen, ja. Da haben wir im Alabama gespielt in München und für uns war es gefühlt ein tolles Konzert und überhaupt im Alabama, das war eine Kultstätte, damals spielen zu dürfen. Und zwar toll, das Publikum hat getobt und kann man auch heute noch angucken im Fernsehen oder auf YouTube. Und dann kriegt man so eine eingeschenkt hinterher, das war schon echt krass. Aber mir ist natürlich auch klar im Nachhinein, wir waren da Nummer 1 mit Single und Album und da kamen Leute aufs Konzert und haben eine Nummer 1 Band erwartet. Und wir waren aber rein von der ganzen Attitüde keine Nummer 1 Band. Wir waren halt noch diese Chemiestudenten aus Freiburg.
Und die konnten nicht aufholen, weil Nummer 1 reicht ja nicht. Also Welthit ist in dem Fall ja keine Übertreibung tatsächlich, weil in wie vielen Ländern erfolgreich? Zig.
Ich habe es auch nicht gezählt.
Also USA aber nicht, aber Asien, ganz Europa,
Südafrika. Südamerika. In Amerika war es, USA war es tatsächlich auch veröffentlicht, aber da hätten wir tatsächlich auch hin müssen. Mhm. Das wollten wir damals aber nicht mehr. Wir waren so durch in dem Jahr
danach. Wie viel waren Sie unterwegs in dem Jahr danach? Wie sind Sie da überhaupt nachgekommen?
Frage ich mich heute auch. Ja? Wir haben ja letztes Jahr unser 33-jähriges Jubiläum gefeiert und haben da unter anderem auch eine Ausstellung, so ein kleines Museum dazu errichtet. Und auch diese Schedules mit an die Wand gehängt, dass man mal gesehen hat, wo wir da an einem Tag überall waren. Wir waren morgens in Hamburg, abends in Paris, am nächsten Tag sind wir schon wieder nach Amsterdam geflogen und so. Das war echt heftig.
Ja, ja, und Amsterdam ist auch in der Nähe. Also das Größte war, glaube ich, irgendwann mal ein Konzert in China, vor mehr Zuschauern als Deutschland überhaupt Einwohner hat. Und natürlich vor allen Dingen auch Russland, ne?
Ja, und das bedauere ich nach wie vor, die politische Entwicklung in der Welt, weil Russland war echt ein... Es war ein ganz tolles Erlebnis. So, ich bin ja auch Kind des Kalten Krieges und da auf der Bühne zu stehen, das erste Mal war 2003 vom ehemaligen Feind und mit denen zusammen zu singen, das war so ein erfüllendes, tolles Gefühl, einfach zu sehen, okay, das sind auch Menschen, die genau das Gleiche wollen wie wir. Und ich bin da so eingetaucht auch in diese ganze russische Kultur mit Literatur, Musik, Theater und... Das ist schon toll und ich finde es so tragisch, dass sich das alles so schrecklich ins Gegenteil wieder entwickelt hat.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Peter Freudenthaler. Für eine Villa in Malibu reichte es nicht.
Aber man kann sagen, dass Sie bis heute ganz gut von Lemon Tree leben können, oder?
Ja, und wäre ich nicht so viel essen gegangen mit meiner Familie und mit meiner fünfköpfigen, dann hätte ich mir vielleicht auch eine Villa in Malibu leisten können. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich in Malibu soll. Ich bin so ein heimatverwurzelter Typ und bin schon ganz gerne da, wo ich lebe.
Sie haben ja auch viele andere dann gesehen und kennengelernt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Sie trotz dieses Wahnsinnserfolgs nie abgehoben sind, sondern ja, so wie Sie sagen, heimatverbunden und in Anführungszeichen normal, trotz 645 Millionen Streams auf Spotify?
Ich habe keine Erklärung dafür. Ich glaube, dass es mit meinem Elternhaus zu tun hat, mit der Art, wie ich erzogen wurde. Wahrscheinlich habe ich auch eine genetische Struktur, die das Ganze unterstützt. Und ich habe, wie ich vorhin auch schon sagte, es gab auch viele tolle Glücksmomente vor Lemon Tree und ich habe mich selbst nie zu wichtig genommen, auch wenn ich mich natürlich drüber freue und stolz drauf bin und das gerne auch erzähle. Aber man kann ja auch mit diesem, das gab es ganz oft so, diese Situation, dass ich irgendwie von einem Konzert heimkam und überschwänglich war, weil ich noch unter Adrenalin stand. Und aber wem erzähle ich das dann? Ich kann ja nicht auf dem Marktplatz stehen und sagen, guck mal an, wie toll ich bin.
Ja, andere machen das.
Ja, andere machen das. Das war mir aber nie sympathisch, wenn es andere gemacht haben.
Bei dem Riesenerfolg, ja, vielleicht bleibt es auch nicht aus. Lassen Sie uns ein bisschen mit dem Geschäft vielleicht bleiben. Sie sind durchaus auch teilweise beschissen worden, ne, in der Musikbranche. So schreiben Sie es auch oder deuten Sie jedenfalls an in Mein Leben als Zitronenbaum. Das ist eine, vielleicht kann man das kurz erklären. Da beschreiben Sie eine Zwölftelregel. Was um alles in der Welt ist das?
Ich hoffe, dass man das auf die Kürze so verstehen kann. Ich wusste auch nicht, was das ist, aber das rührt noch aus der Zeit, als es die Rundfunkorchester gab. Wenn da jemand ein Arrangement geschrieben hat von einem bekannten Hit für das Rundfunkorchester, dann hat jedes Mal, wenn diese Aufnahme von dem Rundfunkorchester ausgestrahlt wurde, der Arrangeur, der das geschrieben hat, ein Zwölftel von den GEMA-Lizenzen bekommen, also von den Urheberrechten. Mhm. Und das haben im Lauf der Jahrzehnte verschiedene Leute ausgenutzt, indem die einfach mal so eine Partitur geschrieben haben. Also
jetzt von Lemon Tree?
In unserem Fall von Lemon Tree, eine Partitur für Klavier und Gesang. Und jedes Mal, wenn unser Song im Radio lief, hat dieser Typ ein Zwölftel mitverdient.
Nein.
Das haben wir aber erst 2 Jahre später gemerkt, als so die ersten GEMA-Abrechnungen kamen. Ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum steht hier, kann den Namen ruhig sagen, Carsten Gerlitz hinter Lemon Tree. Was hat denn? Da haben wir recherchiert und dann irgendwie mitgekriegt, dass es diese Regelung bei der GEMA noch gab. Und die wurde nicht abgeschafft, weil natürlich nach wie vor ganz viele Leute davon profitiert haben.
Haben Sie Carsten Gerlitz da mal angerufen?
Nee, ich habe ihn nicht angerufen, aber ich habe tatsächlich
einen Anwalt vorher geschickt.
Nee, auch keinen Anwalt geschickt, aber ich habe bei der GEMA eine kleine Rede gehalten, war furchtbar aufgeregt und habe, weil dieser Punkt, als ich das erste Mal zu einer GEMA-Veranstaltung gegangen bin, zu einer GEMA-Vollversammlung, ging es um diesen Punkt, da wurde der verhandelt und wurde aber abgelehnt von Seiten der Komponisten und der Verleger, weil es da natürlich viele davon gab, die nicht wollten, dass das gekippt wird, weil die davon profitiert hatten. Und das hat leider nichts gebracht, aber ein paar Jahre später ist er dann tatsächlich gekippt worden und seither ist dieser Name auch gestrichen. Zum besseren Verständnis, normalerweise kriegt man, wenn irgendwie eine Bearbeitung gemacht wird, einen Schrieb von der GEMA, dass da jemand eine Bearbeitung eingereicht hat. Und wir hatten in diesem ein Jahr aber unglaublich viele Bearbeitungsmitteilungen bekommen und haben das nicht gecheckt, dass es sowas gibt.
Naja, es ist ja Musikbranche nicht nur lustig auf der Bühne stehen oder komponieren, sondern das ist halt auch einfach ein Wahnsinnsgeschäft. Zwischendurch hatten sie auch mal ein eigenes Plattenlabel und rechte Pakete, die dann hin und her verkauft worden sind. Macht sowas Ihnen auch Spaß oder haben Sie damit gar nichts zu tun gehabt?
Nee, wir haben tatsächlich, als die Rechte von Dish of the Day, von diesem Album, das wir jetzt auch wieder nochmal veröffentlicht haben als Vinyl. Die BMG hat es veröffentlicht. Wir haben die Rechte wieder zurückgekriegt, weil das ein sogenannter Bandübernahmevertrag war. Das heißt, nach 10 Jahren sind die Rechte wieder an uns zurückgefallen. Und unser damaliger Manager war so clever, dass er gesagt hat, dann gründen wir jetzt ein eigenes Label und akkumulieren die ganzen Rechte da drin für die Zukunft. Und das war jetzt ganz geschickt, weil vor 3 Jahren konnten wir das tatsächlich weiterverkaufen an die BMG und mit der ganzen alten Band, die es ja nicht mehr gibt in dieser Zusammenstellung.
645 Millionen Streams allein auf Spotify hat Lemon Tree. nur mal kurz reinschauen. Also das, der Zwölftel Fritze verdient nichts mehr. Wer verdient wie viel? Also ein geringer Bruchteil eines Centbetrages landet beim Künstler, beim Komponisten.
Jetzt speziell bei Spotify, ich kann es gar nicht sagen, aber es sind pro Stream sind es 0,00000000364 Cent oder sowas. Das war jetzt bei Lemon Tree mit so vielen Streams natürlich nicht so ohne. Da ist schon was zusammengekommen, aber auch nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt, ja, ich kaufe mir jetzt zwei Villen in Malibu. Und dann ist es ja bei uns auch immer so gewesen, dass wir das nach wie vor durch 5 geteilt haben und klar, Management hat noch 20% kassiert. Aber in dem Fall ist da schon ein ordentlicher Betrag jedes Jahr zustande gekommen. Ist aber auch tatsächlich erst in den letzten paar Jahren so angezogen. Das war bis 2017, 18 eher überschaubar.
36 Wochen war damals dieses Album auf Platz 1 in Deutschland. Dann das nächste, anderthalb Jahre später, 97, nur auf Platz 44. Wie groß war der Kater? Wie groß war die Enttäuschung?
Ja, das war schon zuerst mal enttäuschend. Es wurde groß gefeiert, dieses zweite Album. Wir waren da am Chiemsee, aus der ganzen Welt waren irgendwelche Plattenbosse da und da wurde schon kräftig gefeiert. Und man hatte auch die Erwartung, es wurde uns auch immer gesagt, von einem Folgealbum verkauft man automatisch nochmal die Hälfte Pfeifendeckel.
Was macht das mit dem Songschreiber? Was macht das mit dem Songschreiber, mit dem Songwriter? Ist das Selbstzweifel, der dann auch logischerweise kommt?
Nee, also an unserer Qualität oder an unserem Tun haben wir nicht gezweifelt. Und wir waren auch zu dicke in der Zeit noch miteinander unterwegs. Es war halt einfach enttäuschend. Das ist wie wenn du gern Weltmeister werden willst und belegst dann nur den zweiten oder dritten Platz.
War dann die Trennung 2003 der Band auch dem Auf und Ab geschuldet?
Nee, das war mehr der Tatsache geschuldet, dass wir waren eine demokratische Einheit bis 1905 oder die ganze Zeit. Wir haben alles geteilt durch 5, bis auf die GEMA-Lizenzen. Die sind dann immer den Leuten zugegangen, die die Songs geschrieben haben, halt in erster Linie Volker und ich. Und so ein Erfolg lässt das Umfeld auf so eine Band anders blicken, als man sich selbst irgendwie wahrnimmt. Wir waren 5 gleichberechtigte Personen und auf einmal fährt man mit der Band irgendwo vor und der Sänger und der Gitarrist steigen aus und alle jubeln und der Schlagzeuger wird hinterher gefragt, wozu er denn gehört.
Gehörst du auch dazu. Ja.
Genau, und das macht natürlich was mit so einem Biosystem, sage ich mal.
Dann waren es eine Zeit lang Duo-Auftritte eben mit Volko und Ihnen, jetzt wieder neu formiert, so neu auch nicht mehr, auch schon seit vielen Jahren, Fool's Garden wieder unterwegs. Was ist das Tollste an dem Titel, den wir jetzt gleich hören, aus dem Jahr 2021, Home Again?
Das Tollste ist, dass ich da tatsächlich einen Akkord auf der Gitarre spielen bei der Aufnahme.
Also ein vergleichsweise aktuelles Werk. Home Again, Fool's Garden.
Take your life, don't waste it. Take it to a secret place and taste it. Open up your heart and all the senses that you've got to find your way. Close your eyes and feel it. Listen to the voice inside and sometimes you feel you lose yourself. Rely on what you feel. What do you feel? It's not what you think. It's all that you've got. You're not alone. It could be the better look up, never look down. You don't know how to face it. You're wishing you could turn back time
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Peter Freudenthaler, entschleunigt auf dem Rennsteig.
Das ist ein 170 Kilometer langer Fernwanderweg zwischen Frankenwald und Thüringer Wald. Wie lange brauchen Sie für die 170 Kilometer?
Das war so 8 Tage war ich da unterwegs.
Oh ja, das ist ja schon was. Das mit diesen Fernwanderwegen, 2007 mit Mitte 40 sind Sie einen anderen, nämlich den Westweg gegangen und 13 Jahre später nochmal. So, wie spürt man den Altersunterschied?
Ganz ehrlich, beim ersten Mal fand ich das viel schlimmer. Ich hatte mir dann neue Wanderschuhe gekauft, den größten Fehler, den man überhaupt macht. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung vom Wandern. Ich wollte mir das nur beweisen, dass ich das kann. Und ich habe nach 3 Tagen schon gedacht, boah, ich muss sterben. Ich hatte so Schmerzen in den Beinen und ja, ich hatte einfach keine Wandererfahrung. Und das war jetzt viel einfacher. Also ich war da auf dem Rennsteig und jetzt im vergangenen Jahr nochmal auf dem Westweg unterwegs. Und habe das viel einfacher empfunden. Wobei ist es schon immer noch anstrengend. Also so einmal ist eine Etappe dabei mit 35 Kilometern. Das merkt man am Ende des Tages.
Aber vielleicht sind es immer noch die gleichen Wanderschuhe und deswegen ging es jetzt besser.
Nee, das ist ausgelatscht. Ich bin schon ein bisschen, aber ich habe mir schon neue gekauft wieder, aber die sind auch gut eingelaufen.
Aber das ist ja auch, muss man auch erstmal bringen, wenn man überhaupt keine Wandererfahrung hat, wie Sie sagen, und dann gleich so einen hunderte Kilometer langen Fernwanderweg von 0 auf 100. Sind Sie so ein Typ?
Ganz ehrlich, das wollte ich mir einfach beweisen, dass ich das schaffe. Dazu kam, dass meine Mutter mich noch angestachelt hatte damals und mir gesagt hat, Jesus, Budes, schaffst du nicht. Und ich dann sagte, doch, das schaffe ich, genau.
Okay. Also da spüren Sie das Alter nicht. Wo spüren Sie das Alter?
Wenn ich morgens ohne Brille in den Spiegel gucke.
Wenn Sie ohne Brille, dann, weil dann wird es verschwommen oder wie?
Nee, dann, Entschuldigung, wenn ich mit Brille in den Spiegel gucke, deshalb lasse ich die Brille morgens normalerweise unten, um mir einen schönen Tag zu machen. Naja, man sieht einfach, dass die Zeichen der Zeit nicht spurlos an einem vorüberziehen. An verschiedenen Bereichen könnte das nicht an einem einzelnen festmachen. Aber es hat ja auch eine gewisse Qualität. Also ich fühle mich auch sehr, sehr in mir ruhend in ganz vielen Dingen. Freue mich, dass meine Kinder alle in der Spur sind und auf dem guten Weg und
aber trotzdem ist es so, ich meine, wir sind etwa der gleiche Jahrgang, so genau der gleiche Jahrgang. Früher waren doch Menschen mit Anfang 60 waren doch alte Säcke.
Wahrscheinlich sind wir auch alte Säcke, wo ich es noch nicht wahrhabe. Nein, ich fühle mich ja auch nicht so. Ich fühle mich auch nach wie vor noch jung und ich fühle mich nicht anders, als ich mich mit 20 gefühlt habe. Aber vielleicht ist das echt so ein Problem unserer Generation. Und ich habe im Altersheim gearbeitet und da habe ich Menschen gepflegt, die waren so zwischen 70 und 90. Und heute wird mir erst bewusst, wie nah deren Vergangenheit noch an denen dran gewesen sein muss, deren Jugend. Mhm. Weil ich heute weiß, wie schnell 40 Jahre vergehen. Mhm. Mir kommt es ja so vor, als wäre das wie im Flug vergangen. Mhm. Auch Erzählungen meiner Eltern oder meiner Großeltern vom Krieg, das war als Kind für mich immer ewig weit in der Vergangenheit. Und da war alles schwarz-weiß und heute ist mir klar, die waren noch, das war unmittelbar vor dem Eintritt meiner selbst in dieses Leben.
Ja, das ist ja auch so eine Motivation, eben dann so ein Buch zu schreiben, wie Sie es gesagt haben, ja auch festzuhalten. Einfach. Wie viel Zeit verbringen Sie heute noch mit Musik?
Also jetzt habe ich viel Zeit mit diesem Buch verbracht und ein bisschen weniger mit der Musik, aber das hat jetzt schon wieder angezogen. Wir hatten jetzt erst vor kurzem ein ganzes Konzert mit der SWR Big Band. Da habe ich sehr viel Zeit in der Vorbereitung auch verbracht. Und jetzt sind wir schon wieder an einem neuen Album dran. Also nach wie vor, Musik hat nach wie vor eine große Bedeutung für mich, aber wenn ich mich selber vergleiche so mit dem Alter von 15, 16, da hatte Musik nochmal eine ganz andere Dominanz in meinem Leben, sage ich mal. Aber da tut sich natürlich auch was. Inzwischen habe ich Familie und das Leben verändert sich. Musik wird immer wichtig bleiben, aber es war schon wichtiger.
Haben Sie noch oder wieder einen Schallplattenspieler?
Ich habe wieder einen Schallplattenspieler.
Wieder?
Ja, wobei ich habe noch nie so einen guten gehabt. Ich habe früher einen Plattenspieler gehabt, so einen orangefarbigen mit Deckel, wo die Lautsprecher eingebaut waren.
Dual, kann das sein?
Das war nicht mal Dual, das war irgendwas ganz Billiges. Egal. Aber da lief immer Teenage Rampage von Sweet drauf, das war so meine erste Single. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, was der jetzt gekostet hat, ich glaube 500 oder 600 Euro, richtig guter Plattenspieler. Und das macht mir auch wieder richtig Spaß, Platten aufzulegen.
Wenn dann sowas passiert, wie Sie haben es vorhin schon gesagt, die jetzt wieder rausbringen, dieses Album Dish of the Day, auf dem Lemon Tree eben auch drauf ist, dann kommt das auf Vinyl, also tatsächlich raus als Schallplatte. spielt das tatsächlich dann von den Summen her eine Rolle, von der Anzahl der Verkauften, oder ist das in erster Linie dann auch ein Marketing-Gag, um zu sagen, ach schau, sie bringen es als Schallplatte raus?
Das haben wir ja nicht mal mir rausgekriegt. Wir haben uns gefreut, dass es erschienen ist als Vinyl-Edition. Die BMG, die Rechte inzwischen daran komplett besitzt, hat es rausgebracht. Und das ist schon schön, einfach auf diesem Medium diese CD drauf zu haben. Und ich glaube,
CD, viele, ja, genau, ja. Ja, klar.
Ja, es gab es halt nur auf CD.
Aber ja, ansonsten streamen sie auch viel, zum Beispiel.
Ja, es geht. Also ich versuche schon eher bewusst zu Hause Musik zu hören. Wenn ich unterwegs bin, jetzt für dieses SWR-Ding, habe ich dann auch über Spotify die Songs, die wir von Fremdkompositionen darüber angehört und immer wieder so auf Rotation gestellt.
Solange es alles nebeneinander gibt, ist ja wunderbar. Und die einen hören es halt dann auf Vinyl und die anderen als Stream oder als CD. Hauptsache, sie hören. Dish of the Day. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Jetzt ist schon rum. Ich bin
es tut mir leid.
Entsetzt. Schade.
Ich bin entsetzt. Aber da hätte man Musik weniger spielen sollen von Ihnen.
Nein, wäre auch nicht gut
gewesen. Wäre auch nicht gut gewesen. Nee. Also okay. Und Bruce Springsteen wollten wir jetzt auch nicht aus der Sendung schmeißen.
Nein, schon alles gut so.
Alles gut so?
Ja.
Okay. Ich kann ja noch sagen, dass Sie viel mehr und länger noch zu hören sind. Leider nur einmal in Bayern, wenn Sie nämlich die Tour machen zu Dish of the Day und am 7. Februar in Memmingen auftreten.
In Memmingen. Und es lohnt sich, aus jedem Winkel der Republik nach Memmingen zu fahren, kann ich versprechen.